Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche Ihres vermeintlichen Lieblingspodcasts, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Und ich bin ja erstmal regelrecht verstört, meine Damen und Herren, dass ich mich heute nicht doppelt höre im Hintergrund, ja. Kleine Anspielung zu unserer 30. Sendung von Freitag und liebe Grüße an den lieben Dennis an dieser Stelle, ja, also irgendwas war da im Hintergrund, es hörte sich aber auch so ein bisschen so an, als ob da jemand Musik hören würde. Wenn man nicht genau hingehört hat, könnte man meinen, es wäre Hintergrundmusik, so eine schöne Fahrstuhluntermalung, irgendwie ganz seicht, aber nein, wenn man ganz genau hinhört, merkt man, dass es meine Stimme gedoppelt ist. Vielleicht kriegen wir das nächste Mal, wenn die beiden nochmal zu Gast sind, wieder raus. Wir werden es sehen. Und apropos zu Gast sein, diejenigen von Ihnen, die unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel folgen, und wer ist das nicht, meine Damen und Herren, bei diesen paar hundert Followern, da bleiben ja kaum noch Hörer über, die dem nicht folgen, werden Sie es gemerkt haben am Wochenende, dass mein Gegenbesuch im Podcast meiner beiden Freitagsgäste in der Gesprächstherapie leider gestern nicht stattfinden konnte, weil Vodafone mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Mein Internet ist gestern Nachmittag ausgefallen, wenige Minuten bevor wir aufzeichnen wollten. Ja, und so ging es dann leider nicht mehr. Erst abends war das Internet wieder zurück, aber es hat mir wenigstens die Gelegenheit gegeben, einen wunderbaren Instagram-Post auf unserem, wie gesagt, chronisch erfolgreichen Instagram-Channel zu veröffentlichen, meine Damen und Herren. Übrigens das erste Video, wobei man sagt ja gar nicht Video bei Instagram, das wäre ja viel zu sehr yesterday, ja, sondern bei Instagram heißt es natürlich real, meine Damen und Herren. Ja, jetzt wisst ihr auch, woher bei Models und Schauspielern auf ihren Homepages immer dieses Showreel kommt, meine Damen und Herren, diese Vorzeigevideos, wo die alle zeigen, was sie können und wo man auch leider sehr schnell sieht, was sie alles nicht können, aber egal, das auf jeden Fall hier bei Instagram eher eine Sache, was nicht gekonnt wird, nämlich das Internet schnell wiederherstellen. Nein, aber man muss sagen, die Leute von Vodafone haben sich wirklich bemüht und das Internet war ja dann in wenigen Stunden auch schon wieder zurück an einem Sonntag. Das muss man erstmal schaffen und Vodafone hat mir hier auch sehr nett auf diesen Post geantwortet. Zunächst war es mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ein Bot, der darauf reagiert hat und hier geschrieben hat, wir sind da, um zu helfen. Du kannst jederzeit Eilmeldungen sehen, ob es in deiner Region zu Beeinträchtigung kommt. Gut, das wusste ich ja, deswegen habe ich es ja gepostet. Vielen Dank dafür, lieber Bot. Aber auf meine Einlassung, das ist nett, dass ihr an der Störung arbeitet, kam dann, wir halten uns ran, so gut wir können. Muskel-Emoji und eine Rose noch hinterher. So, und dann habe ich gesagt, ja, danke euch, aber morgen bitte Podcast hören, da werdet ihr auf jeden Fall Erwähnung finden. Dann kam ein Daumen hoch mit Herzchen. Ist das alles von einem Bot? Kann ein Bot so menschlich reagieren, meine Damen und Herren? Oder waren es bei den beiden letzten Antworten dann doch menschliche Hände, die da im Spiel waren? Ich weiß es nicht. Urteilen Sie selbst, gucken Sie sich das an auf unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel und folgen Sie uns doch vielleicht auch, meine Damen und Herren. Ich weiß, das ist relativ verrückt, so ein Podcast-Channel bei Instagram zu folgen, aber mein Gott, was macht man heutzutage nicht alles für Verrücktheiten im Netz? Da fällt sowas doch auch gar nicht mehr auf. Also, liebe Grüße an die lieben Leute von Vodafone. Wenn ihr jetzt wirklich zuhört hier als echte Menschen, dann könnt ihr das ja nochmal signalisieren, entweder auch über Instagram oder ihr schreibt eine Mail an info@schonwieder23uhr.de, wo ihr mich mal darüber aufklärt, wer bei euch so Bot ist und wer noch echter Mensch. Wäre auch mal ganz interessant. So, auf jeden Fall, der Gegenbesuch in der Gesprächstherapie wird dann in 2 Wochen nachgeholt, meine Damen und Herren. Nächste Woche geht hier im Rhein-Main-Gebiet gar nichts, weil da ist das berühmte Johannesfest in Mainz, wo die beiden Kollegen auch eingespannt sind, ich sicherlich auch, aber danach, das Wochenende, wird der Gegenbesuch dann stattfinden. Jetzt muss ich schon wieder aufstoßen von der koffeinhaltigen Apfelschorle, die ich vor der Sendung schon wieder getrunken habe. Jetzt muss ich auch mal gleich noch einen Schluck danach nehmen. Zum Wohl. Mhm. So, und Sie merken nebenher so ein leichtes Gebläse, auch in dieser Woche wieder an meiner Seite, meine liebreizende Assistentin, mein geliebter Arctic Aircube der weltberühmten Firma Livington, meine Damen und Herren, von der ich jetzt auch Aktien gekauft habe, mal sehen, wann die in den Keller rauschen. Und apropos Keller, in den Keller rauschen, meine Damen und Herren, ein Nachtrag auch noch zu einer Meldung, die wir hier letzte Woche verkündet haben. Damit starten wir heute rein. Ich hatte Ihnen doch erzählt von dieser Frau in Ecuador, von der man dachte, sie wäre tot. Und dann war sie es doch nicht, hat mit ihrer linken Hand noch gegen den Sarg geklopft. Das Herz war intakt. Und dann hat sie sich ja im selben Krankenhaus weiter behandeln lassen, in dem man sie vorher für tot erklärt hat. Und ich hatte ja schon gesagt, das hätte ich persönlich nicht gemacht, auch wenn ich noch so freudetrunken um meine eigene Wiedergeburt wäre. Ja, aber immer noch im selben Krankenhaus, nee, also da hätte ich gesagt, da bringt mich mal in ein anderes. Und das hätte ihr, glaube ich, auch ganz gut getan. Denn jetzt kam die Meldung am Wochenende, meine Damen und Herren, jetzt ist diese Frau tatsächlich gestorben. Eine erst irrtümlich für tot erklärte Frau in Ecuador, die während der Totenwache wieder Lebenszeichen von sich gab, ist nun tatsächlich tot. Nach 7 Tagen auf der Intensivstation sei die Frau gestorben, bestätigte in Quito das Gesundheitsministerium via Twitter. Also das hat schon so weite Kreise gezogen, dass es nicht mehr vom Krankenhaus mitgeteilt wird, sondern von dem Gesundheitsministerium von Ecuador. Sie sei während des Krankenhausaufenthalts umfassend medizinisch versorgt und von den Fachärzten regelmäßig untersucht worden, hieß es in der Mitteilung. Die Frau war am 9. Juni mit Verdacht auf einen Schlaganfall in eine Klinik in der Stadt Babayoho gebracht worden. Der diensthabende Arzt habe sie für tot erklärt, da sie nicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen reagiert habe. Ja, muss man denn darauf immer reagieren? Besteht denn da eine Verpflichtung, auf Wiederbelebungsmaßnahmen zu reagieren? Also das wäre mir tatsächlich auch erstmal zu blöd, ja. Es kann ja jeder kommen hier mit so Wiederbelebungsmaßnahmen. Also so ein Quatsch, ja, da kann man jemanden doch nicht gleich für tot erklären. Sieht man, was das für Stümper da waren in diesem Krankenhaus in Babayoho. Der Name hört sich auch schon so blöd an von der Stadt, aber egal, ist übrigens die Provinz Los Rios, falls Sie da auch mal Urlaub machen wollen. Aber kommen Sie bloß nicht auf die Idee, da einen Herzinfarkt zu kriegen. Als Angehörige während ihrer Totenwache gerade dabei waren, die vermeintliche Leiche im Sarg für die Beerdigung umzuziehen, gab die 76-Jährige aber wieder Lebenszeichen von sich und atmete, wie die Zeitung El Universo unter Berufung auf die Familie berichtet hatte. Das Gesundheitsministerium hatte angekündigt, den Fall untersuchen zu wollen. Die Regierung will aufklären, wie es genau passieren konnte, dass die Frau im Hospital erst irrtümlich für tot erklärt wurde und dann fast bestattet worden wäre. Und jetzt muss sie wirklich bestattet werden. Tja, da hat das alte Sprichwort ausnahmsweise mal nicht gestimmt. Totgeglaubte leben dann eben doch nicht immer länger. Aber manchmal kriegen sie noch ein paar Tage Gnadenfrist. So, apropos Gnadenfrist, die ist für Alfons Schubeck jetzt endgültig verstrichen. Er muss doch ins Gefängnis, das hat der Bundesgerichtshof heute bestätigt. Das Urteil sei im Wesentlichen rechtskräftig. Sie wissen ja, Steuerhinterziehung war da in Gange bei Alfons Schubeck. Sämtliche Informationen zur Berechnung der Einkommensteuerschulden des Angeklagten wurden jetzt nochmal nachträglich irgendwie festgestellt. Und es handelte sich um eine Vermögensabschöpfung, sozusagen das, was er durch die Straftat erbeutet hat, ist ihm jetzt von den Behörden wieder abgenommen worden. Und jetzt geht es dann doch demnächst mal ab ins Gefängnis, aber es ist ganz schön, wie das hier erklärt wird von der Staatsanwaltschaft. Zunächst müsse die Staatsanwaltschaft nun die Ermittlungsakte vom Gericht zurückbekommen. Sobald die Akte dem hier zuständigen Rechtspfleger vorliegt, kann dieser die Vollstreckung einleiten, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. So, dann erfolgt die Ladung des Verurteilten zum Haftantritt. Wie lange es dauern wird, bis die Akte wieder bei der Staatsanwaltschaft eingeht, nehme aber von Fall zu Fall unterschiedlich viel Zeit in Anspruch. Nach Angaben einer Sprecherin des Landgerichts München I ist es grundsätzlich möglich, bei dem rechtskräftigen Teil eines Urteils schon mit der Vollstreckung zu beginnen, auch wenn über einen anderen Teil noch entschieden werden muss. Ja, finde ich auch, sperrt den Schubeck doch endlich weg, ja, so schnell wie es geht. Da muss man doch nicht nur auf die Bestätigung des anderen Urteilsteils warten, ja. Finde auch die Formulierung hier wunderbar. So, dann erfolgt die Ladung des Verurteilten zum Haftantritt. Also Schubeck kriegt noch eine schöne Grußkarte zugeschickt. Lieber Herr Schubeck, würden Sie denn jetzt mal Ihre Haft antreten wollen? Wir freuen uns auf Sie. Dann vielleicht noch so einen kleinen Gewürzbund beigelegt aus seiner eigenen Kollektion, ja. Also, ja, sehr nett, die Gerichte heutzutage. Also zumindest in der Schickimicki-Stadt München läuft das so. Hier bei uns in Wiesbaden wäre es natürlich ähnlich. Wenn ich jetzt in den Knast müsste wegen Steuerhinterziehung, ja, dann würde ich hier auch in einer goldenen Sänfte abgeholt und ins Gefängnis getragen. Aber da muss man eben schon am richtigen Ort wohnen. So, was ist das hier für eine Meldung? Kathi Hummels hat eine Brust-OP hinter sich. Nun erklärt sie, was es damit auf sich hat. Will man das denn wissen? Nee, wollen wir nicht. Also direkt weiter zur nächsten Meldung. Zu Helene Fischer. Helene Fischer musste am Sonntag ein Konzert abbrechen, also gestern. Der Schlagerstar hat sich nämlich auf der Bühne verletzt. Viele Konzertbesucher und Fans waren in großer Sorge, nachdem die 38-Jährige blutend von der Bühne ging. Also man könnte meinen, diese witzigen Versprecher, die ich hier in letzter Zeit immer öfter einbaue, die wären alle Absicht, aber das ist nicht so. Da sehen Sie mal, meine Damen und Herren, wie sich mein Comedy-Talent hier schon in Versprechern Bahn bricht, unbewusst. Ja, da muss ich mich gar nicht mehr für anstrengen. Nach 30 Folgen habe ich das jetzt schon so im Urin, meine Damen und Herren, oder halt im Blut. Dann passt es besser zu dieser Meldung. Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen, sagt Helene. Ich bin dann später noch im Krankenhaus fantastisch genäht worden. Das finde ich auch immer eine wunderbare Beschäftigung, wenn man im Krankenhaus genäht wird. Also manchmal reiße ich mir tatsächlich absichtlich die Haut auf, weil ich endlich mal wieder im Krankenhaus genäht werden will. Das macht immer einen Spaß. Das habe ich jetzt schon viel zu lange nicht mehr gemacht. Muss ich mal wieder machen. Vor allem, weil wir hier ein Krankenhaus um die Ecke haben in Wiesbaden. Da machen die es bestimmt auch gut. Nur gehen Sie, wenn Sie sich die Haut nähen lassen wollen, bloß nicht in dieses Krankenhaus in Ecuador. Da werden Sie dann für tot erklärt. Ich bin dann später noch im Krankenhaus fantastisch genäht worden und es wurde auch kein Bruch oder sonstiges festgestellt, schrieb Fischer in einem Statement. In einem Statement, dass der Konzertveranstalter Live Nation am Montagabend verbreitete. Sie haben, wieso eigentlich heute erst, wo sie gestern schon den Unfall hatte, war auch nicht just in time für die schnelllebige Zeit heute. Sie haben in der Nacht, Entschuldigung, wieso habe ich jetzt so ein Lachflash? Keine Ahnung, doch total übernächtigt vom Wochenende. Nein, sie haben in der Nacht auf Montag kaum ein Auge zugetan. Ach, da fällt mir übrigens ein, meine Damen und Herren, das wollte ich auch noch erzählen, bevor ich das vergesse, als gestern das Internet ausgefallen ist hier bei mir. In der Wohnung ist auch noch eine schwarze Riesenhornisse hier bei mir in die Wohnung geflogen und hat hier ihr Unwesen getrieben. Es sah aus wie eine Hornisse oder eine Wespe, war aber pechschwarz, nicht schwarz-gelb gestreift. Also weiß ich auch nicht, was das war. Wenn Sie irgendwie hier Tierforscher sind aus Wiesbaden, melden Sie sich mal. Und vielleicht muss ich das ja auch wieder irgendwo melden. Wir hatten ja schon so oft berichtet in letzter Zeit über diese ganzen Insektenfunde, die man wer weiß wo melden muss, irgendwie beim Umweltministerium in NRW und beim NABU und sonst wo. Vielleicht hätte ich die auch schon längst melden müssen. Also wenn Sie dazu genaueres wissen, zu dieser schwarzen Riesenhornisse, es war nicht die asiatische Riesenhornisse, von der wir ja auch schon berichtet hatten, dann schreiben Sie es mir, die Quellen sind bekannt, beziehungsweise die Kontaktdaten. Sie habe in der Nacht auf Montag kaum ein Auge zugetan, also Helene Fischer, nicht die Riesenwespe. Mein Herz war, die ist dann von selbst wieder rausgeflogen, also die Riesenwespe, nicht Helene Fischer. Mein Herz war schwer von gestern, von diesem abrupten Ende der Show. Ach so. So, so. Ich dachte, ihr Herz ist immer noch schwer, weil sie Flori nach wie vor vermisst. Darauf dachte ich auch erst, als ich die Meldung hier nur grob überflogen hatte, bezog sich auch die Aussage, die Wunde war zu tief, um weiterzumachen. Da habe ich mir auch gedacht, na, die Trennung ist doch jetzt schon ein bisschen her. Weint sie denn ihrem Flori immer noch hinterher? Nein, es ist eigentlich sogar das Gegenteil der Fall, denn sie konnte sich bei dem Sturz noch an der Hand ihres aktuellen Partners festhalten. Lesen wir hier weiter. Auf Videos und Bildern, die Konzertbesucher im Internet teilten, ist zu sehen, wie Fischer bei einer Trapezübung mit dem Gesicht offenbar gegen die Trapezstange stößt. Über das Mikrofon ist ein dumpfer Schlag zu hören. Dennoch kann sie sich wie geplant an den Händen ihres Partners festhalten. Bei Flori hat es nie geklappt, trotz Planung. Er scheint kurz mit ihr zu sprechen, noch in der Luft hängt und offensichtlich blutend sinkt Fischer zunächst weiter. Auf weiteren Videos ist zu sehen, wie sie zurück auf dem Boden zum Publikum sagt, ich muss das erst mal wegmachen, ihr Lieben. Es ist alles in Ordnung. Dann geht sie von der Bühne. Es erinnert einen irgendwie wie an eine Mutter, ja, die sich in der Küche irgendwie beim Zwiebelschneiden verletzt und dann zu den Kindern sagt, ach, ich gehe das erst mal wegmachen, meine Lieben. Fangt schon mal ohne mich an zu essen. Wieder ein Schreckmoment, wieder eine Verletzung bei einer Akrobatiknummer. Erst im März hatte sich Helene Fischer bei akrobatischen Proben für die Tour eine Rippe gebrochen. Danach mussten mehrere Auftritte verschoben werden. Fischer entschuldigte sich deswegen bei ihren Fans. Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut. Manchmal seien höhere Mächte am Werk. Ja, dieses ganze akrobatische Zeugs, da muss das denn wirklich sein, meine liebe Helene? Oder versuchst du einfach nur damit darüber hinwegzutäuschen, dass du nur so halb passabel singen kannst? Ich weiß es nicht, ja. Mehr Show als Sein hier irgendwie, mehr Schein als Sein. Mehr Show als Singen, ich weiß es nicht. Also wenn Sie mich fragen, so eine tolle Stimme hat die sowieso nicht. Da muss halt viel drumherum wettgemacht werden. Eigentlich sind das die besten Voraussetzungen, um mal demnächst beim ESC für Deutschland teilzunehmen. Ja, also liebe Helene, nächstes Jahr wollen wir dich da mal den letzten Platz machen sehen für Deutschland. So, und bis dahin sind ja wohl sowohl die Rippen als auch alles andere wieder verheilt. Aber trotzdem alles Gute, gute Besserung, liebe Helene. Das könnte man übrigens auch den Leuten wünschen, die hier am Wochenende aus dem Zug ausgestiegen sind, der in Berlin in der Wuhlheide am Sonntagabend wegen einer Fahrzeugstörung liegen geblieben ist. Der Zug musste evakuiert und später abgeschleppt werden. Wie viele Menschen betroffen waren, sagte ein Bahnsprecher nicht. Auch die Bundespolizei konnte dazu zunächst keine Angaben machen. Der Zug wird am Wochenende gut genutzt gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher. Ja, das ist meistens bei diesen Regionalexpressen der Fall, liebe Polizei, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Die Einsatzkräfte hätten die Fahrgäste aus dem Zug geholt. Sie seien zu Fuß zur nächsten Nahverkehrshaltestelle gelaufen. Die nächste Tramhaltestelle war etwa 1 Kilometer entfernt. Und das ist natürlich schlecht, wenn die da einfach so rauslaufen, auf eigene Faust den Zug verlassen. Es mussten daher benachbarte Gleise gesperrt werden. Der Zugverkehr brach generell zusammen rings um Berlin, wobei das tut ja eigentlich alle paar Tage, ist jetzt auch kein Beinbruch, ja, in dem wahrsten Sinne. Um sicherzugehen, dass sich keine Fahrgäste im Wald verirrt haben, wurden Drohnen mit Wärmebildkameras eingesetzt, berichtet der RBB weiter. Das allerdings wundert mich, dass man in Berlin noch Drohnen mit Wärmebildkameras, ist auch wieder so ein schöner Versprecher, mit Wärmebildkameras frei hat, denn normalerweise fliegen die ja hinter den ganzen zahlreichen Straftätern im Raum Berlin hinterher, und dass man damit noch Fahrgäste von Regionalzügen im Wald suchen kann, dass man da noch Kapazitäten für über hat, ist schon verwunderlich. Auf jeden Fall ist dann in dieser Bahn natürlich die Klimaanlage wieder ausgefallen, wie das bei dem Wetter immer ist, ja, denn Sie wissen ja, die Bahn kann nicht wissen, dass es im Sommer heiß wird und auch im Winter nicht, dass es schneit, da kann man auf nichts vorbereitet sein, mal so eine Klimaanlage warten vorher oder mal irgendwie die Schienen präventiv enteisen oder so, das geht alles nicht, zumindest nicht, solange die Bahn noch ein Staatskonzern ist, aber egal, da der Motor ausgeschaltet war, fiel auch die Klimaanlage in den Waggons aus, sehr gut, das hängt leider auch zusammen, muss man zugeben, bei den hochsommerlichen Temperaturen wurde es unerträglich heiß in dem Zug, obwohl die Türen geöffnet wurden, kollabierten dem Bericht einige dem Bericht zufolge einige Passagiere. Das ist aber oft so, gerade auch bei Verspätungen. Da können die Türen geöffnet oder geschlossen sein, die Klimaanlagen laufen oder nicht kollabiert. Wird da häufiger mal, denn wie oft heißt es, liebe Mitbahnfahrer, Sie wissen es doch, der Zug hat Verspätung wegen eines Notfalleinsatzes am vorausfahrenden Zug oder an der vorausliegenden Schiene oder am nächsten Bahnhof oder sonst wo. Also alles kein großes Wunder. So, dann noch mal ein Schlückchen. Koffeinhaltige Apfelschorle. Prost. Gleich noch mal eins hinterher. So. Wunderbar. So, und dann kommen wir zum Schluss noch mal zum Kiffen, meine Damen und Herren. Muss ja auch mal sein in der Sendung hier. Sie wissen ja, ich bin ja nur Puffer und nicht Kiffer. Wobei manche fragen sich, wo ist da der Unterschied? Kiffen bei 16- bis 27-Jährigen in Berlin, da bleiben wir gerade gleich in der Hauptstadt, sehr verbreitet. Aber offenbar nicht nur dort. Der Konsum von Cannabis unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist laut einer Befragung in Berlin sehr verbreitet und geht mit Wissensdefiziten einher. Wer hätte das gedacht? Zu diesem Fazit kommen Autoren in einer Studie, die die Fachstelle für Suchtprävention Berlin und Wissenschaftler des Instituts für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung Hamburg am Montag in Berlin vorstellten. Demnach konsumierten 29% der Teilnehmer im Alter zwischen 16 und 27 in den 12 Monaten vor Befragungsbeginn im Herbst 2022 Cannabis. Rund 16% gaben an, die illegale Droge in den 30 Tagen vor der Befragung zu sich genommen zu haben. Und das wundert mich ja nicht, sonst hält man so eine Befragung ja auch nicht aus, wenn man vorher kein Cannabis quarzt. Ja, das hätte ich auch gemacht an deren Stelle. Die Fachleute werten den Cannabiskonsum in der Altersgruppe in Berlin im Vergleich zu früheren bundesweiten Erhebungen als häufiger und riskanter. Also die Hauptstadtjugend kifft häufiger. Das ist aber jetzt auch kein Wunder. Fast jeder Zweite, der im Jahr bis zur Befragung Cannabis konsumiert hatte, zeige problematische Konsum. Also was ist denn hier los eigentlich in letzter Zeit mit diesen witzigen Versprechern? Also eigentlich gar nicht so schlecht, ja. Da brauche ich mir gar keine Gags mehr auszudenken, kann ich hier selber auf meine eigenen Versprecher vertrauen. Zeige problematische Konsummuster, hieß es, nicht Konsumgüter. Das sei aber nicht automatisch gleichbedeutend mit Abhängigkeit, natürlich nicht. Abgefragt wurde hierzu mittels eines speziellen Fragebogens zum Beispiel, ob allein konsumiert wird, ob am Vormittag und ob schon erfolglos versucht wurde, mit dem Kiffen aufzuhören. Danach zu fragen, ob man schon mal erfolgreich versucht hätte, damit aufzuhören, wird gar nicht mehr erst. Da hat man in Berlin eh schon die Hoffnung aufgegeben. Wissenslücken zeigten viele Befragte etwa zu Risiken und rechtlichen Aspekten. So wusste laut der Untersuchung zum Beispiel weniger als jeder Zweite, dass jeglicher Besitz sowie grundsätzlich die Weitergabe von Cannabis verboten sind. Dafür wusste jeder der Befragten, dass es bald erlaubt sein soll, laut Ampelregierung. Was allerdings noch viel tragischer ist, ist, dass nur jeder Fünfte unseren Bundesgesundheitsminister Lauterbach überhaupt kannte, der dafür federführend verantwortlich ist. Und das ist ja wohl der eigentliche Skandal. Die Autoren der Studie empfehlen bessere Aufklärungsmaßnahmen und spezifische Projekte zum Vermeiden riskanter Konsumformen. Es gibt also während des Cannabiskonsums noch einzelne Formen, die riskanter sind als andere. Das heißt, wenn sie das nach dem Kiffen dann auch noch fressen, dann wird es erst recht kritisch. Ich will auch gar nicht wissen, was der Großteil der Leute gemacht hat, die da aus diesem Regionalexpress geflüchtet sind. Ja, einfach quer durch den Wald. Vielleicht war das auch der Grund, wieso da Wärmebildkameras eingesetzt wurden, damit man die Kiffer sofort rausfiltern kann. Ja, wo dann eh schon der Glimmstängel brennt, meine Damen und Herren. Ist man mit so einer Wärmebildkamera auch schneller gefunden. Ja, auf jeden Fall eine problematische Entwicklung hier. Zu den Zielen der Legalisierung steht übrigens in der Studie auch noch drunter, gehört etwa eine Kontrolle der Qualität gewährleisteter Jugend- sowie Gesundheitsschutz und das Eindämmen des Schwarzmarktes. Aber, liebe Minderjährige, für euch bleibt der Erwerb, Besitz und Anbau von Cannabis weiterhin verboten. Das heißt, diese Studie 16 bis 27, 2 Jahre, 16 bis 18-Jährige, liebe Leute, ob ihr in Berlin wohnt oder sonst wo, freut euch nicht auf die Legalisierung, aber ab 18 dann demnächst frohes Kiffen in Berlin und sonst wo. Und das war es dann auch schon wieder für heute zum Wochenauftakt, meine Damen und Herren. Ich bin froh, dass das Internet hier durchgehalten hat heute, dass diese Sendung von Vodafone ermöglicht wird. Herzliche Grüße an Vodafone Deutschland nochmal an dieser Stelle. Und damit entlasse ich Sie in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.